Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Dass die israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland nicht mit internationalem Recht vereinbar sind, darüber herrschte bisher internationale Einigkeit. Doch die USA scheren jetzt aus. Wir berichten gleich und sprechen über mögliche Auswirkungen. Berichten außerdem über die Pläne der Bundesregierung mit Blick auf die Digitalisierung in Deutschland. Schauen auf Andreas Scheuer, der durch die gescheiterte Pkw-Maut zunehmend unter Druck gerät. Und berichten über die andauernden Proteste in Hongkong und im Iran. Die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels, die Anerkennung des israelischen Anspruchs auf die Golanhöhen. Die Trump-Regierung in Washington ist bereits mit diversen explizit pro-israelischen Entscheidungen aufgefallen. Nun kommt eine weitere Kehrtwende mit Blick auf die bisherige Israel-Politik dazu. Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, der Außenminister hat sie heute Abend verkündet. Was hat Mike Pompeo gesagt?
Er hat gesagt, dass der Bau von israelischen Siedlungen im Westjordanland nicht mehr per se unvereinbar mit internationalem Recht sei, also kein Verstoß darstellten. Die Tatsache, dass der Siedlungsbau immer als rechtswidrig bezeichnet wurde, habe den Friedensprozess nicht vorangebracht, sagte Mike Pompeo. Er hat versucht, diesen radikalen Positionswechsel zu rechtfertigen mit den Worten, dass sich die US-Position in dieser Frage in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach verändert habe, was Frau Büsker so nicht stimmt. Die USA sind ein Architekt des Friedensprozesses gewesen und sie haben seit dem Beginn des Oslo-Prozesses Anfang der 1990er Jahre stets die Formel favorisiert, Land für Frieden. Also das ist die Formel für die Zwei-Staaten-Lösung. Mike Pompeo hingegen hat gemeint, es werde niemals eine gerichtliche Lösung dieses Konfliktes geben können. Die Entscheidung Donald Trumps bedeutet im Übrigen keine Vorfestlegung der Vereinigten Staaten auf den Status des Westjordanlandes. Das müssten Israelis und Palästinenser aushandeln. Israelische Gerichte sollten über Besitzfragen entscheiden. Man war sich allerdings, Frau Büsker, immer einig während des gesamten Prozesses, dass es in diesem Verhandlungsprozess einen starken Vermittler geben muss. Angesichts der eklatanten Kräfteunterschiede und auch des Militärpotenzials Israels und der absoluten Schwäche der Palästinenser. Aber die USA sind in diesem Prozess kein ehrlicher Makler mehr. Sie sind Partei und das hat Pompeo auch eingeräumt.
Warum ist diese Neubewertung nun so heikel?
Es ist eine Abkehr von jahrzehntealten Prinzipien. Und weil das so ist, kann es im Nahen Osten zu einem ganz, ganz gefährlichen Brandsatz werden. Die Palästina-Frage ist die offene Wunde der arabischen Welt. Dahinter steckt jetzt ein enormes Eskalationspotenzial. Es ist eine Absage an die UNO, die die Resolution 242 und 338 schon nach dem Sechstagekrieg 1978 und nach dem Yom Kippur-Krieg 1973 verabschiedet haben. Das war die Forderung nach dem Rückzug aus besetzten Gebieten. So lange beschäftigt das den Nahen Osten bereits. Der Siedlungsbau in den Palästinensergebieten ist immer als völkerrechtswidrige Landnahme verurteilt worden. Es ist also eine Absage an die Haltung der internationalen Staatengemeinschaft. Die USA isolieren sich damit weiter, obwohl Mike Pompeo das abgestritten hat. Es ist eine Absage an sämtliche Prinzipien des sogenannten Friedensprozesses. Es ist eine Absage an die Zwei-Staaten-Lösung. Und es steht, wie Sie es angesprochen haben, allerdings in Kontinuität zu weiteren spektakulären einseitigen Schritten zugunsten Israels, die es schon mal gegeben hat.
Diese fundamentale Entscheidung, wenige Tage nach dem Beginn der öffentlichen Anhörung im Impeachment-Verfahren, wieder einmal auch der Versuch, von innenpolitischem Druck abzulenken?
Also diesen Verdacht wird man einfach nicht los, Frau Büsker, dass solche Schritte immer dann kommen, wenn Donald Trump mit dem Rücken zur Wand steht. Morgen beginnt die nächste Runde der öffentlichen Anhörungen in der Ukraine-Affäre. Alle Zeugen haben in der vergangenen Woche Donald Trump schwer belastet, und zwar unisono. Alle haben gesagt, der Präsident habe die außenpolitischen Grundprinzipien seines Landes gegenüber der Ukraine über Bord geworfen. Er habe die Ukraine aus eigennützigen, sprich Wahlkampfgründen, unter Druck gesetzt und de facto erpresst, wie das Nancy Pelosi gesagt hat. Und darüber hinaus hat er Zeugen eingeschüchtert. Das Impeachment-Verfahren, es kommt, es ist unausweichlich. Und Trump hat nun wirklich allen Grund, von den Details seines Fehlverhaltens abzulenken. Die Hoffnung ist bei ihm, dass die Weltöffentlichkeit einfach die Augen verschließt, auf Durchzug stellt. Trump macht immer ein neues Pulverfass auf, wenn ein anderes anzubrennen droht.
Thilo Kössler berichtete live aus Washington. Wie kommt diese Kehrtwende der USA in Israel an? Tim Aßmann meldet sich mit einer ersten Einschätzung.
Israels Regierungschef Netanyahu begrüßte den Kurswechsel der Trump-Administration und sprach von der Korrektur einer historischen Fehlentscheidung. Dass die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten aus Sicht der USA nun nicht mehr völkerrechtswidrig sind, reflektiere die historische Wahrheit, dass das jüdische Volk im Westjordanland nicht ausländischen Kolonialisten entspreche, erklärte Benjamin Netanyahu laut einer Stellungnahme seines Büros. Israel sei weiter zu Friedensverhandlungen mit den Palästinensern bereit, weise aber jeden Versuch zurück, die Siedlungen als illegal einzustufen, so Netanyahu. Die palästinensische Politik verurteilte die neue Haltung der US-Regierung zum rechtlichen Status der Siedlungen. Der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, Erekat, erklärte, die Siedlungen seien klar völkerrechtswidrig. Erekat rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, gegen das, Zitat, unverantwortliche US-Verhalten vorzugehen.
Tim Aßmann berichtete aus Israel. Deutschland soll digitaler werden, zum Beispiel im Bereich der Gesundheitsversorgung. Dazu wurde ja gerade erst ein Gesetz im Bundestag verabschiedet. Das setzt aber natürlich auch voraus, dass die Infrastruktur dafür vorhanden ist. Und eben dieses Thema stand heute bei der Kabinettsklausur in Meseberg ganz oben auf der Liste. Eine Art öffentlichkeitswirksames Aufeinander-Einschwören des Bundeskabinetts. Ein Treffen, bei dem immer bestimmte Themen auf die Agenda gesetzt werden und heute eine Vielzahl von Absichten formuliert wurden. Katharina Hamberger fasst die Pläne in Sachen Digitales zusammen.
Es sei ein konstruktives Arbeitsklima gewesen.
Da kann man was hinkriegen.
So kurz und knapp fasste Finanzminister Olaf Scholz die 2 Tage Kabinettsklausur in Meseberg zusammen. Diese Klausur, sie stand vor allem im Zeichen der Digitalisierung. So wurde über Kryptowährung gesprochen, über die digitale Verwaltung und ein Paket zum Mobilfunkausbau wurde beschlossen. Dabei geht es vor allem um das Abdecken sogenannter weißer Flecken, also wo maximal 30 Megabit pro Sekunde zur Verfügung stehen oder es keinen Empfang gibt und wo es für die Mobilfunkanbieter wirtschaftlich nicht lukrativ ist, einen Mobilfunkmasten zu bauen. 5000 Masten sollen über eine staatliche Infrastrukturgesellschaft aufgestellt werden können. 1,1 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2024 dafür in die Hand nehmen. Das Ziel, eine Abdeckung mit mobilem Internet von 97,5% in der Fläche und eine Haushaltsabdeckung von 99,95%.
Vor uns liegt viel Arbeit, sowohl im Hardwarebereich, wenn ich das so sagen darf,
meinte die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Abschlusspressekonferenz. Allerdings sollen beim Mobilfunkausbau den Großteil zunächst die Anbieter selbst übernehmen. So war die Ersteigerung der 5G-Frequenzen, also dem besten Mobilfunkstandard, an Auflagen für die Anbieter geknüpft. So müssen unter anderem bis 2022 alle Bundesautobahnen mit 100 Mbit pro Sekunde versorgt sein, bis Ende 2024 auch alle Bundesstraßen und alle Landes- und Staatsstraßen mit 50 Mbit pro Sekunde. Auch in der Bahn soll es in Zukunft möglich sein, unterbrechungsfrei zu surfen und zu telefonieren. In den kommenden 2 Jahren müssen die Mobilfunkanbieter außerdem dafür sorgen, dass 99% der Haushalte in jedem Bundesland mit LTE-Standard, also 4G, versorgt sind. Eine Verpflichtung, die jeder erfüllen müsse, sagte Finanzminister Scholz. Er räumte jedoch auch ein:
Wenn wir früher etwas härter gewesen wären, hätten wir heute auch eine bessere Qualität der Mobilfunkversorgung in Deutschland.
Oder wie es der für die digitale Infrastruktur zuständige Verkehrsminister formulierte, es gibt Nachholbedarf für die Bundesregierung. Der Bund will zudem unter anderem gemeinsam mit den Ländern und Kommunen prüfen, wie Genehmigungsverfahren für Mobilfunkmasten beschleunigt werden könnten. Beim Mobilfunkausbau geht es zunächst vor allem um 4G bzw. LTE, also die Stufe unter 5G. Der höchste Standard wird zunächst vor allem für Unternehmen, Industrie oder ausgewählte Modellprojekte interessant sein.
Wir brauchen ja sozusagen den Grundstock, um 5G dann ausrollen zu können. Das heißt, da wo 4G noch nicht vorhanden ist, muss es ausgebaut werden. Das dient aber dem gleichen Prozess,
meinte die Bundeskanzlerin. Kritik kommt von der Opposition. So forderte die Grünen-Politikerin Margit Stump Unterstützung für die Unternehmen, aber auch noch strengere Auflagen.
Viele Bürgerinnen und Bürger haben ja deswegen keine Versorgung, weil genau ihr Mobilfunkbetreiber an einem Standort nicht vertreten ist, den es bereits gibt. Das Thema lokales Roaming verpflichtend zu machen, damit jeder unabhängig vom Versorger dann an einem bereits vorhandenen Standort eine Versorgung hat, das wird überhaupt nicht angegangen,
sagte Stump unserem Hauptstadtstudio. Anke Domscheit-Berg, die für die Linke im Bundestag sitzt, kritisiert außerdem, dass falsche Kriterien festgeschrieben worden seien.
Zum Beispiel, dass man nach wie vor von Haushalten statt von Fläche redet. Also auch die 98%, die bei der Versteigerung reingeschrieben worden sind, oder jetzt die 99, auf die man sich geeinigt hat. 99% der Haushalte, das sind immer noch fast 1 Million Menschen,
die nicht versorgt seien. Das betreffe dann kleine Dörfer, die dann nach wie vor offline seien, so Domscheit-Berg im Deutschlandfunk.
Katharina Hamberger fasste die Beschlüsse zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur zusammen, die das Bundeskabinett heute gefasst hat. Vor dieser Sendung habe ich darüber mit Tobias Kollmann gesprochen. Er ist Professor für BWL und Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-Essen. Einer seiner Schwerpunkte ist E-Business. Ich habe ihn zunächst nach einer Bewertung des Ganzen gefragt. Denn bisher hatte man ja darauf gesetzt, dass die Telekommunikationsanbieter das schon machen. Die haben aber wegen mangelnder Rentabilität Funklöcher gelassen. Nun springt der Staat hier ein. Meine erste Frage an Tobias Kollmann. Daher sehen wir hier ein Marktversagen.
Also hier sehe ich nicht nur ein Marktversagen, ich sehe hier vor allen Dingen ein Ausschreibungsverfahren. Weil wenn man sich vor Augen führt, dass die Lizenzen für die entsprechenden Mobilfunkbrandbreiten ja hier versteigert wurden, dann hat ja der Staat sozusagen das Heft des Handels in der Hand und hat es zumindest mal bei 4G versäumt, die entsprechenden Ausbauverpflichtungen mit in die Lizenzen hineinzugeben. Das ist zwar bei 5G anders, aber offensichtlich scheint es auch hier so zu sein, dass wir eben nicht damit rechnen können, dass hier tatsächlich die volle Netzabdeckung bundesweit erreicht wird. Und hier ist dann wieder der Staat gefragt, um die entsprechenden Lücken zu füllen. Das kann eigentlich nicht sein, das darf eigentlich nicht sein. Und wenn man 6 Milliarden einnimmt und davon 1 Milliarde schon wieder ausgeben muss, um die Lücken zu schließen, dann ist das sicherlich nicht so, wie man sich das ursprünglich gedacht hat.
Selbst Olaf Scholz hat ja heute Versäumnisse zugegeben, eingeräumt. Wie erklären Sie sich das, dass der Staat hier in Sachen Infrastrukturausbau die ganze Sache ja so lange hat schleifen lassen?
Also es ist schon traurig und ein Stück weit auch beschämend, wenn wir unsere Augen führen, dass wir 2019 haben und immer noch über eine digitale Infrastruktur sprechen. Wir haben mit unseren Breitbandzielen einerseits und mit den zugehörigen Technologien andererseits immer das Ziel verfehlt. Wir sind immer sozusagen am Hinterherlaufen. Und das ist eigentlich für eine Wirtschaftsnation längst nicht tragbar. Wir kennen alle die Statistiken, wo wir bestenfalls in der Versorgung im Mittelfeld liegen. Das kann einfach nicht sein. Und ich verstehe selber persönlich auch nicht, inwieweit so ein wichtiges Themenfeld in der Politik offensichtlich immer noch nicht so verankert ist, dass man hier diese Grundversorgung von Gesellschaft, aber eben auch von Wirtschaft so ernst nimmt, um die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Das kann eigentlich nicht sein. Und es muss daran liegen, dass das Thema Digitalisierung insgesamt auch in einer Bundesregierung nicht den Stellenwert hat, gleichberechtigt am Kabinettstisch sitzt, bestenfalls auch mit einem eigenen Ressort, dass hier sozusagen die Dringlichkeit und Notwendigkeit auch im politischen Apparat abgedeckt wird.
Aber jetzt scheint das ganze Kabinett ja erkannt zu haben, dass sich was tun muss. Also die Pläne von heute sind ja ambitioniert und klingen erstmal so, als würde sich da in den nächsten Jahren richtig viel tun.
Ja, ich bin dazu nicht erstmal skeptisch, weil wir hatten schon oft diese Ankündigungen. Wir hatten auch die Ankündigung, dass wir 2018 flächendeckend 50 Mbit hätten. Das haben wir nicht erreicht. Die aktuellen Ziele sind auch wieder aktuell außerhalb der Legislaturperiode definiert worden. Da kann man jetzt schon die Uhr danach stellen, dass wir auch diese Ziele nicht erreichen werden. Nein, ich glaube, das alles reicht nicht. Und wir haben so viele Ankündigungen im Digitalbereich gehabt in den letzten Jahren. All dieweil, die Taten sind nicht eingetreten. Und wir müssen mal wegkommen von Ankündigungen. Wir müssen hinkommen zu konkreten Umsetzungen. Das ist das Entscheidende. Wir haben kein Erkenntnisproblem in Deutschland, was die Digitalisierung angeht. Wir haben ein klares Umsetzungsproblem. Und das ist eben in der Politik immer noch klar erkennbar.
Wenn Sie sagen, es fehlt an der konkreten Umsetzung, was würden Sie denn vorschlagen? Was muss genau jetzt passieren, damit das mit der digitalen Infrastruktur in Deutschland klappt?
Ja, jedenfalls nicht nur das Geld bereitstellen, weil den Fehler haben wir schon oft gemacht. Da wird mit irgendwelchen Milliardenbeträgen gewunken. Die konkrete Umsetzung in entsprechende Richtlinien und dann eben auch in die Unterstützung zum Abruf dieser Gelder, das funktioniert nicht. Wir haben ja auch für den Breitbandausbau Milliarden zur Verfügung gestellt. Davon ist nur ein Bruchteil abgerufen worden, weil es den Gemeinden vor Ort nicht gelingt, die entsprechenden komplizierten Anträge auszufüllen. Ich glaube, dass wir hier immer eine ganz klare Erkenntnis haben müssen, dass wir neben einem politischen Struktur für das Thema Digitalisierung auch eine konkrete Umsetzungshilfe brauchen. Und da denkt man natürlich auch an so etwas wie Digitalagenturen, die konkret dabei helfen, dass tatsächlich vor Ort etwas passiert, die Gelder abgerufen werden können, um dann auch tatsächlich die Maßnahmen hier stattfinden zu lassen. Das ist alles aus meiner Sicht noch nicht final gut durchdacht und da muss man noch eine ganze Menge machen.
Digitalagenturen klingt jetzt aber auch erstmal nach Institutionen, in denen viel Geld versickern könnte. Das Bundeskabinett hat jetzt aber ja auch auf den Weg gebracht, dass zum Beispiel vor Ort die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern gesteigert werden soll, wenn es um Masten geht. Das war ja lange ein Problem. Auch die Genehmigungsverfahren hier an dieser Stelle oft lang und kompliziert. Auch das soll jetzt besser werden. Also man versucht da ja auch schon praktisch was anzugehen.
Ja, aber nochmal, die Akzeptanz alleine als solches reicht ja nicht. Damit steht noch kein Mast. Nur weil jemand etwas gut findet, ist noch keine Umsetzung in einer konkreten Infrastrukturmaßnahme vollzogen worden. Auch die Gemeinden hätten gerne Breitband vor Ort, auch für die vielen, vielen Gewerbegebiete, die sozusagen im ländlichen Gebiet beheimatet sind. All dieweil, sie kriegen eben nicht die entsprechenden Anträge und damit die Gelder abgerufen, um dann letztendlich diese Infrastruktur vor Ort auch stattfinden zu lassen. Und das sind eben aus meiner Sicht konkrete Unterstützungsleistungen, die es hier auch seitens des Staates geben muss. Und dafür glaube ich, dass wir eben auch die entsprechenden Institutionen brauchen. Ich glaube nicht, dass wir bei Digitalisierung einfach nur mit irgendwelchen Strategien weiterkommen, sondern wir müssen darauf achten, dass die eben auch konkret umgesetzt werden können und dass sie eben auch im Hinblick auf die Umsetzung eine Unterstützungsleistung des Staates bekommen. Und das ist aus meiner Sicht nur mit den entsprechenden Strukturen möglich. Und das ist nicht über einzelne Ministerien, sondern bestenfalls eben über ein eigenes Digitalministerium für die politische Ebene und dann eben in dem entsprechenden Anhang einer Digitalagentur politisch zugeordnet zu einem solchen Ministerium, dann in der Umsetzungskomponente der Fall. Das wäre eine sinnvolle Struktur, die wir in Deutschland brauchen, um endlich mal große Sprünge zu machen und die ehrgeizigen Ziele auch wirklich tatsächlich umzusetzen. Denn wir laufen ja nicht vorne weg, sondern nur hinterher.
Wir reden jetzt ja von der Schaffung erstmal der digitalen Infrastruktur. Aber was hilft die beste digitale Infrastruktur, wenn die Bürgerinnen und Bürger damit gar nicht umgehen können, also zum Beispiel digitale Anträge gar nicht stellen können? Also wenn künftig mehr digital abgewickelt werden soll, zum Beispiel Behördengänge, müssen wir dann nicht auch irgendwie sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger damit tatsächlich umgehen können?
Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass die Infrastruktur halt eben die notwendige, aber nicht die hinreichende Bedingung ist, um den Digitalstandort Deutschland nach vorne zu bringen. Und da denke ich jetzt nicht nur an die Behördengänge, sondern denke ich an Wirtschaft allgemein. Natürlich brauche ich hier die entsprechenden Spieler, die sozusagen auf die Infrastruktur aufsetzen und das eben einmal von der behördlichen Seite im Rahmen des E-Governments auch konsequent spielen, sodass eben tatsächlich zugehörigen Prozesse online stattfinden können. Ja, und dann nicht wie oftmals vielleicht bei dem, was der Bürger am ehesten kennt, ja, nämlich Wunschkennzeichen im Internet sich auszusuchen und anschließend aber den Zettel auszudrucken und damit zum Kraftfahrzeugamt zu gehen. Das sind natürlich alles Aspekte, die dann am Ende eine vollkommene Digitalisierung ad absurdum führen. Und ich glaube, dass da eben die Grundvoraussetzung erst einmal geschaffen werden muss in den Strukturen, aber auch in den Köpfen der handelnden Akteure, was das zugehörige Wissen angeht. Und das kann man in der Wirtschaft fortsetzen. Auch da haben wir eben im Rahmen des Mittelstandes eben noch viel zu viele Hemmungen und Unkenntnisse in Bezug auf Digitalisierung, digitale Geschäftsprozesse. Und wenn das sozusagen nicht vorhanden ist, dann nutzt auch die beste Infrastruktur nicht. Das ist sozusagen ein logischer Schritt. Und das zeigt einmal mehr, wie größer Digitalisierung eigentlich gedacht werden muss. Und es wird eben immer nur in Einzelaspekten gedacht und nie in einem großen Ganzen, wo eben die verschiedenen Komponenten miteinander Hand in Hand gehen müssen.
Wie erklären Sie sich denn die mangelnde Bereitschaft vieler Menschen, sich mit diesen digitalen Prozessen auseinanderzusetzen? Also im Prinzip noch dem Glauben anzuhängen, das Internet, das wird schon irgendwann wieder weggehen.
Also Internet ist mit Sicherheit keine Grippe, die wieder vorbeigeht. Das haben wir nun inzwischen nun längst gelernt. Ich glaube, das hängt mit vielen Komponenten zusammen. Das eine ist natürlich, dass man aus den gewohnten Erkenntnissen und Verfahren heraus sich ein Stück weit rausbewegen muss. Wir sind sozusagen gegenüber Veränderungen generell erstmal negativ eingestellt. Wir möchten gerne bei dem bleiben, was wir einmal gelernt haben und uns nicht so groß umstellen. Das ist natürlich bei Digitalisierung nicht möglich, weil Digitalisierung einmal die Spielregeln von außen, aber eben auch von innen geändert hat. Im Rahmen der Erwartungshaltung und natürlich auch im Rahmen von Wettbewerb und wie das Thema dieser Technologie von anderen eingesetzt wird. Da müssen wir uns ein Stück weit annähern. Das gelingt uns im privaten Bereich eigentlich ganz gut. Viele von uns sind es gewohnt, ihre Reise online zu buchen und das machen sie inzwischen auch ohne Hemmungen und mit voller Akzeptanz. Im entsprechenden beruflichen Leben dann dieses ganze Thema auch einzusetzen, das ist schon deutlich schwieriger, wenn man da eben die bisherigen Arbeitsweisen ändern muss. Und deswegen haben wir eben hier auch eine große Aufgabe, insbesondere die Mitarbeiter im Unternehmen, so an das Thema Digitalisierung heranzuführen, dass sie eben verstehen, was dort passiert, dass sie verstehen, was es heißt, digitale Geschäftsprozesse und Modelle aufzubauen. Und da muss man sie mitnehmen und da brauchen wir auch entsprechend genauso viele Investitionen in Weiterbildung beispielsweise wie in Infrastruktur, weil sonst werden die entsprechenden Möglichkeiten gar nicht erst genutzt.
Tobias Kollmann von der Universität Duisburg-Essen im Deutschlandfunk-Interview. Nicht nur Digitalisierung stand in Meseberg bei der Kabinettsklausur auf der Themenliste, auch sozialpolitische Themen. Die Stichworte hier sind Arbeitslosenversicherung und Betriebsrenten. Frank Kapellan berichtet.
Doppelverbeitragung. Sie wird nicht abgeschafft, aber entschärft. Bisher gilt, wer als gesetzlich Versicherter zusätzlich eine Betriebsrente erhält, muss darauf den vollen Krankenversicherungsbeitrag zahlen, also sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberanteil. Betroffen sind davon auch Einmalzahlungen aus Pensionskassen oder Versorgungswerken. Vom 1. Januar an soll nun ein Freibetrag von 159,25 € monatlich gelten. Wer nicht mehr Betriebsrente bekommt, bleibt von Krankenversicherungsbeiträgen verschont. Renten bis zu 318 € im Monat dürfen nur mit dem halben Krankenversicherungsbeitrag belastet werden.
Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Fortschritt, der in dieser Hinsicht zur Zuversicht und Zukunftsorientierung dazugehört.
Meint Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD. 60% der Betriebsrentner könnten von der Neuregelung profitieren, schätzt Gesundheitsminister Jens Spahn. Eine jahrelange Debatte über Ungerechtigkeiten bei der Betriebsrente wird nun beendet, meint der Christdemokrat und lobt den Kompromiss.
Ein Drittel der Betriebsrentner wird weiterhin keine Beiträge zahlen. Ein weiteres Drittel etwa wird maximal den halben Beitragssatz zahlen. Und ein weiteres gutes Drittel der Betriebsrentner wird zumindest mal um 300 € im Jahr entlastet. Aber ja, wer eine hohe Betriebsrente hat, wird ein Stück weniger entlastet als diejenigen mit geringeren Betriebsrenten.
Die Gesamtkosten der Entlastung werden auf 1,2 Milliarden Euro beziffert. 2020 sollen sie komplett aus der Liquiditätsreserve der Kassen beglichen werden, bis 2023 zum Teil, danach allerdings vollständig von den Beitragszahlern. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD hatte für seine Partei schon lange auf eine Neuregelung gedrängt. Wenn die Politik wolle, dass die gesetzliche Rentenversicherung ein zweites Standbein erhalte, müsse sie auch für die entsprechende Attraktivität der Betriebsrente sorgen.
Das ist wichtig, dass Betriebsrentnerinnen und Rentner mehr Geld zur Verfügung haben. Aber es stärkt vor allen Dingen, was mir als Betriebsrentenminister wichtig ist, das Vertrauen auch in die betriebliche Altersvorsorge.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn spricht von einem Signal an die junge Generation. Altersvorsorge lohnt sich. Eine vollständige Abschaffung der Doppelverbeitragung allerdings bleibt Zukunftsmusik. Und bei der Pflegeversicherung gibt es für Betriebsrentner keine Entlastung. Sozialdemokrat Hubertus Heil spricht dennoch von einem großen Schritt.
Und zum Zweiten, finde ich, muss man, wenn man einen Kompromiss gefunden hat, in der Politik sich angewöhnen, auch zu Kompromissen zu stehen.
Neben den Entlastungen für Betriebsrentner beschloss das Kabinett zum 1. Januar 2020 auch eine Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrages von 2,5% auf 2,4%. Ab 2023 allerdings ist ein Anstieg auf 2,6% bereits wieder beschlossen.
Während Andreas Scheuer in Meseberg damit beschäftigt war, Versprechen mit Blick auf die zügige Digitalisierung Deutschlands zu geben, bekam er in Berlin Ärger, und zwar vom Bundesrechnungshof. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Keine Entwarnung für Verkehrsminister Andreas Scheuer bei der Pkw-Maut. Im Gegenteil, nun ist es amtlich. Minister und Ministerium haben beim Abschluss der Mautverträge gegen das Haushaltsrecht massiv verstoßen. Das schreibt der Rechnungshof in seinem endgültigen Prüfbericht. Und dass die Rechnungsprüfer an diesem vernichtenden Urteil festhalten, ist die eigentliche Nachricht. Denn der Bundesrechnungshof hatte, wie es üblich ist, den Entwurf für seinen Bericht Anfang November an das Ministerium geschickt, damit Scheuer dazu Stellung nehmen konnte. Doch entkräften konnte er die Vorwürfe nicht. Zitat:
Der Bundesrechnungshof hat die Stellungnahme berücksichtigt und gewürdigt. Er bleibt bei seiner Kritik.
Und die hat es in sich. Erster Vorwurf: Scheuer hat die Mautverträge Ende letzten Jahres abgeschlossen, ohne den Ausgang eines Klageverfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof abzuwarten. Und das Ministerium konnte dem Rechnungshof keine Unterlagen vorlegen, ob und wie es das Risiko eines Scheiterns der Maut bewertet hat. Mit anderen Worten, der Vorwurf, Scheuer habe die Verträge unterzeichnen lassen, ohne endgültige Rechtssicherheit zu haben, steht weiter im Raum. Nachdem der EuGH im Juni die Maut kippte, drohen nun Schadenersatzzahlungen, sagt Sven-Christian Kindler von den Grünen.
Andreas Scheuer wollte nicht warten auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und gezockt. Vereinfacht gesagt ist der fiktive Gewinn der Pkw-Mautfirmen über 12 Jahre angesetzt. Und es geht hier um Zahlungen von 380 Millionen bis 500 Millionen Euro,
die am Ende verloren sein könnten. Ein zweiter Vorwurf der Rechnungsprüfer: Scheuer hatte nur eine haushaltsrechtliche Ermächtigung, Mautverträge bis zu einer Höhe von knapp 2 Milliarden Euro abzuschließen. Das letzte Angebot der Betreiber lautete aber auf 3 Milliarden Euro. Um es passend zu machen, wurden etliche Zusatzleistungen erst einmal wieder herausgenommen, obwohl sicher war, dass diese Kosten später anfallen würden.
Gezielt ist damit das Haushaltsrecht gebrochen worden, das klar machen muss, dass natürlich Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit gelten müssen und dass der Haushaltsausschuss die Gelder bewilligt und nicht das Ministerium. Hier hat Andreas Scheuer ganz gezielt den Deutschen Bundestag getäuscht und belogen und das wusste er auch.
Für Sven-Christian Kindler bleibt deshalb nur eine Konsequenz.
Wir erwarten von jedem Bürger, dass er sich in Recht und Gesetz hält. Der Rechnungshof hat jetzt ein vernichtendes Urteil gefällt. Andreas Scheuer hat gezielt gegen das Haushaltsrecht und in mehreren Fällen gegen das Vergaberecht verstoßen. Ein Minister, der Gesetze bricht, der ist aus meiner Sicht nicht mehr zu halten. Ich erwarte jetzt, dass die Kanzlerin Andreas Scheuer umgehend als Verkehrsminister entlässt. Das ist überfällig.
Aus dem Regierungslager war dazu nichts zu hören. Bisher halten die Kanzlerin und die CSU aber an Scheuer fest. Deshalb werden die Vorwürfe gegen den Verkehrsminister, bei der Maut sehenden Auges mehrere hundert Millionen Euro in den Sand gesetzt zu haben, weiter das Bild dieser Regierung in der Öffentlichkeit trüben. Denn Ende des Monats soll der Untersuchungsausschuss zur Maut seine Arbeit aufnehmen, den Grüne, Linke und FDP bereits beantragt haben.
Es sind Bilder wie aus einem Bürgerkrieg. Protestierende, die sich in der Universität verschanzt haben, Polizeikräfte, die das Gelände belagern. Die Situation in Hongkong ist eskaliert, weshalb die Regierung die Verschiebung der für Sonntag geplanten Kommunalwahl erwägt. Birgit Eger.
Eine Verschiebung der Wahl sei eine schwerwiegende Entscheidung, sagte ein Regierungsvertreter im Hongkonger Rundfunk RTHK. Aber die Wahlen müssten sicher und ordentlich durchgeführt werden können. Dazu müsse die Gewalt aufhören und die blockierten Straßen müssten freigegeben werden. In den letzten Tagen war in den verschiedenen Medien immer wieder diskutiert worden, ob die Kommunalwahl angesichts der anhaltenden Proteste überhaupt stattfinden kann. Den Spekulationen hatten die Behörden aber regelmäßig widersprochen. Geplant ist am kommenden Sonntag, die Hongkonger Stadtteilvertreter zu wählen. Der politische Einfluss der Bezirksräte ist zwar begrenzt, aber ein Sieg der prodemokratischen Parteien könnte ein wichtiges Symbol für die Menschen sein, die seit Juni regelmäßig in den Straßen demonstrieren. Eine Symbolfigur der Bewegung Joshua Wong ist als Kandidat für die Kommunalwahlen ausgeschlossen worden. Als Grund hatten die Behörden angegeben, der 22-Jährige setze sich indirekt für die Unabhängigkeit Hongkongs ein. Auch am Montag hatte es wieder gewalttätige Auseinandersetzungen der Hongkonger Polizei mit Studenten an der Polytechnischen Universität gegeben. Etwa 600 Studenten sollen sich noch auf dem Gelände verschanzt haben, berichtete die Hongkonger Zeitung South China Morning Post. Die Polizei forderte alle auf, sich zu ergeben. Wer jetzt noch auf dem Campus sei, wurde als Unruhestifter eingestuft und festgenommen. Seit dem Beginn der Demonstration in Hongkong sind fast 4.500 Menschen festgenommen worden, im Alter von 11 bis 13 Jahren. Das teilten heute die Polizeibehörden mit. Einige Demonstranten werden beschuldigt, gegen das Vermummungsverbot verstoßen zu haben. Doch dieses Verbot hat das Gericht in Hongkong heute für verfassungswidrig erklärt. Das Gesetz verletze die fundamentalen Rechte der Bürger.
Im Parlament von Belarus gibt es nach dem vorläufigen Wahlergebnis keine Opposition mehr. Christina Nagel mit Einzelheiten.
Die 110 Direktmandate gehen damit an Kandidaten, die als linientreu gelten und hinter der Politik des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko stehen. Er hat damit ein knappes Jahr vor der Präsidentschaftswahl noch einmal seine eh als gefestigt geltende Macht offiziell legitimieren lassen. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Zentralen Wahlkommission bei rund 77% und damit etwas höher als bei der vergangenen Wahl. Lokale Wahlbeobachter haben bereits Zweifel an der hohen Wahlbeteiligung angemeldet. Schon während der vorzeitigen Stimmabgabe hatten sie von Manipulationen gesprochen. Die internationalen Wahlbeobachter werden am frühen Nachmittag ihre Bewertung der Wahl abgeben. Präsident Lukaschenko hatte bereits gestern erklärt, dass er sehr enttäuscht wäre, sollte der Westen auch diese Wahl negativ bewerten. Er hatte auch angekündigt, bei der Präsidentschaftswahl erneut kandidieren zu wollen. Lukaschenko regiert das Land bereits seit 25 Jahren.
Russland hat 3 Boote an die Ukraine zurückgegeben, die vor knapp einem Jahr in der Meerenge von Kertsch beschlagnahmt worden waren. Tilko Gries.
Es handelt sich um 2 Schnellboote und einen Schlepper. Sowohl Russland als auch die Ukraine bestätigten die Rückgabe. Nach Angaben des russischen Staatsfernsehens fand die Übergabe in neutralen Gewässern statt, etwa 30 Kilometer von der Küste von Kertsch entfernt. Die Stadt Kertsch liegt an der südöstlichen Spitze der Krim. Von ihr führt eine von Russland neu gebaute Brücke auf das russische Festland. Damit ist die natürliche Meerenge zwischen Russland und der vor fast 6 Jahren besetzten Krim noch einmal enger geworden – Schiffe müssen unter der Brücke hindurchfahren, um die im Asowschen Meer liegenden russischen oder ukrainischen Häfen anzulaufen. Russlands Grenzschutz, der schwer bewaffnete Einheiten zählt, hatte die drei leichten Schiffe vor fast einem Jahr beschlagnahmt. Moskau wirft Kiew seither eine Verletzung seiner territorialen Gewässer vor. Diese Argumentation wäre aber nur dann schlüssig, wenn angenommen werden könnte, dass die besetzte Krim völkerrechtlich Teil der Russischen Föderation sei. Das Seegericht der Vereinten Nationen mit Sitz in Hamburg hatte im Mai der Ukraine Recht gegeben. Es urteilte, Russland müsse die damals festgenommenen 24 Seeleute freilassen und die Schiffe zurückgeben. Die Seeleute wurden bereits in diesem Herbst gegen andere Gefangene ausgetauscht, nun folgten die Schiffe. Die Beschlagnahmung wird von dieser Woche an auch noch vor dem Ständigen Schiedshof in Den Haag verhandelt. Abseits der juristischen Bewertungen kann die Freigabe der Schiffe als eine diplomatische Geste Moskaus bewertet werden. Der Kreml bestätigte heute den Termin des Gipfeltreffens der Präsidenten Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky. Die beiden treffen sich am 9. Dezember in Paris erstmals zu Gesprächen, dann gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron und der deutschen Kanzlerin Merkel.
Beim Einsturz einer Hängebrücke im Südwesten Frankreichs nahe Toulouse sind zwei Menschen getötet worden. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks dauern an. Sabine Wachs.
Unter anderem gehen die Ermittler der Frage nach, ob ein LKW, der während des Einsturzes über die Brücke fuhr, das zulässige Gewicht von 19 Tonnen überschritten hat. Nach Informationen des Radiosenders France Bleu Occitanie könnte der LKW samt Anhänger voll beladen ein Gesamtgewicht von rund 44 Tonnen gehabt haben. Taucher haben den Lastwagen im Fluss gefunden und überprüfen die Ladung. Der Fahrer wurde am Abend tot geborgen. Direkt nach dem Einsturz der Brücke am Morgen konnten die Einsatzkräfte die Leiche eines 15-jährigen Mädchens bergen. Sie saß mit ihrer Mutter in einem Auto, das in die Tiefe stürzte. Passanten retteten die Mutter aus dem Fluss. Die Brücke von Mirepoix-le-Tarn war 1935 gebaut und 2003 zum letzten Mal kernsaniert worden. Die letzte große, vorgeschriebene Überprüfung fand im Jahr 2017 statt. Die Brücke galt als nicht einsturzgefährdet, sie war allerdings nur für ein Gesamtgewicht von 19 Tonnen zugelassen.
Bei einem Luftangriff auf eine Fabrik in Libyen sind Rettungskräften zufolge 10 Menschen getötet und 35 verletzt worden. Der UN-Sonderbeauftragte für Libyen in New York sprach von einem möglichen Kriegsverbrechen. Peter Mücke berichtet.
Vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sprach der Sondergesandte für Libyen Salamé von 10 Toten und 35 Verletzten. Unabhängig davon, ob die Fabrik absichtlich bombardiert oder wahllos angegriffen wurde, könne es sich um ein Kriegsverbrechen handeln. Salamé warnte vor katastrophalen humanitären Folgen, sollte der Beschuss von Tripolis weitergehen. Die Hauptstadt des Landes ist seit Monaten umkämpft, hunderte Menschen sind gestorben und Tausende sind auf der Flucht. Salamé hatte im Sommer einen dreistufigen Friedensplan vorgelegt, der eine Waffenruhe, eine internationale Libyen-Konferenz in Deutschland und ein weiteres Treffen der libyschen Konfliktparteien vorsieht. Der Vorsitzende des Sanktionskomitees, der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Schulz, sagte, die Entwicklung in den kommenden Wochen sei entscheidend für die Zukunft des Landes. Er rief erneut dazu auf, das Waffenembargo zu respektieren. Nach Angaben von UN-Experten liefern vor allem die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien illegal Waffen in das Bürgerkriegsland.
Der geplante Mietendeckel in Berlin könnte verfassungswidrig sein, so hieß es heute aus dem Bundesinnenministerium, mit Auswirkungen auf die deutschen Aktienkurse, wie Sebastian Schreiber beobachtet hat.
Die Diskussion um einen Mietendeckel in Berlin bewegt einmal mehr die Kurse am Frankfurter Parkett. Heute ging es für die Immobilienanbieter Vonovia und Deutsche Wohnen kräftig nach oben. Grund: der von der rot-rot-grünen Koalition in Berlin geplante Mietendeckel verstößt nach Einschätzung des CSU-geführten Bundesinnenministeriums gegen das Grundgesetz. Die Begrenzung der Mietpreise sei durch den Bund bereits abschließend geregelt, heißt es da in einer E-Mail des Ministeriums. Die Anleger scheint das zu beruhigen. Vonovia-Papiere legen um 2% Anteilsscheine der Deutschen Wohnen um mehr als 3% zu. Anders sieht das in der Autobranche aus. Volkswagen ist da der große Verlierer. Der Konzern hat seine Gewinn- und Umsatzerwartungen für das kommende Jahr gedämpft. Der Kurs rutschte ab um mehr als 4%. Volkswagen ist da mit dem DAX Tagesschlusslicht gewesen. Nicht viel besser lief es da für BMW, Daimler und den Zulieferer Continental. Sie alle leiden darunter, dass noch immer offen ist, ob US-Präsident Donald Trump Strafzölle auf Autos aus der Europäischen Union verhängt oder nicht. Unter dem Strich war das ein schleppender Wochenstart für den deutschen Aktienindex. Der DAX rutschte ab um 35 Zähler auf einen Stand von 13.207 Punkten. Ein Minus ist das von 0,26%.
Der Blick auf die Börse von Sebastian Schreiber. Der Iran hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde die im Atomabkommen festgelegten Grenzwerte für Schwerwasserbestände überschritten. Ein wiederholter Verstoß gegen das Abkommen, dessen Bestand ja nach dem Ausstieg der USA ohnehin fraglich ist. Die USA setzen inzwischen verstärkt auf Sanktionen, die den Iran zunehmend treffen. Das Regime in Teheran gibt die Folgen nun immer stärker an die Bevölkerung weiter. Die Spritpreise zum Beispiel steigen, während weiterhin Millionen in Militärprojekte im Ausland fließen. Das sorgt seit Tagen für Proteste. Christian Buttgereit über die aktuelle Entwicklung.
Nichts Genaues weiß man nicht über die Lage in Iran. Das Internet ist immer noch lahmgelegt, nun seit etwa 48 Stunden, doppelt so lange wie angekündigt. Das macht es zum einen schwer, sich zu Protesten zu verabreden und zum anderen zu erfahren, dass es überhaupt welche gibt. Der Staat reklamiert die Deutungshoheit für sich. General Gholam Reza Soleimani von dem paramilitärischen Basiji, einem Arm der Revolutionsgarden, bezeichnet die Proteste als amerikanische Verschwörung. Die Iran aber habe erfolgreich abwenden können. Glücklicherweise hatten wir gestern bereits eine relativ gute Situation im ganzen Land. Heute ist die Situation richtig gut. Fast alle Drahtzieher der Proteste konnten identifiziert und festgenommen werden. Auch dieses Mal hatten die Amerikaner keinen Erfolg. Sie können sich eine weitere Niederlage zurechnen. Die relativ gute Situation gestern hörte sich abends in Teheran etwa so an. Nieder mit Khamenei, rufen die Demonstranten. Ihre Wut richtet sich gegen den geistigen Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei. Er hatte sich hinter die Erhöhung der Benzinpreise gestellt, zu einem Zeitpunkt, als es noch gut möglich gewesen wäre, dass die Entscheidung zurückgenommen wird. Auch heute, wie hier an einer Straße in Isfahan, brannten Transparente mit dem Konterfei des politischen und geistlichen Oberhauptes, während Motorräder daran vorbeirauschten. Vandalismus, der von den USA unterstützt wurde, regte sich Parlamentspräsident Ali Larijani über einen Tweet von US-Außenminister Mike Pompeo auf. Wenn der unverschämte US-Außenminister es offen unterstützt, wenn das Eigentum der Leute in Brand gesteckt wird und das, ohne sich zu schämen, Unterstützung für das iranische Volk nennt, dann zeigt er sein scheinheiliges Verhalten gegenüber der iranischen Nation. Und er beweist, dass die USA keine andere Absicht haben, als die Sicherheit des Landes durcheinander zu bringen und die Interessen der Nation in Brand zu setzen. Die Zahl der Brände ist nicht registriert, wohl aber die Zahl der Todesopfer. Offiziellen Angaben zufolge stagniert sie seit Samstagmorgen bei 2, einem Demonstranten und einem Polizisten. Medien, die der außerparlamentarischen Opposition in Iran nahestehen, sprechen hingegen von mehr als 60 Toten in 10 Städten. Insgesamt habe sich der Protest auf mehr als 100 Städte ausgedehnt. Allein in Karaj in der Nähe Teherans seien 19 Demonstranten getötet worden, meldet die Internetseite irannewswire.org. In der Hauptstadt hatten sich heute Mittag unter anderem am großen Basar viele Sicherheitskräfte positioniert. Der riesige Basar und seine Händler gelten als Seismographen für die Stimmung im Land. Heute blieb es dort bislang ruhig. Die Regierung Rouhani versucht derweil, den Widerstand mit weicheren Mitteln zu brechen. Millionen von bedürftigen Familien sollen noch heute von einer neuen staatlichen Hilfszahlung profitieren, finanziert aus den Mehreinnahmen aus der Benzinpreiserhöhung.
Die neue EU-Kommission ist komplett. Heute gab es den Daumen hoch für den letzten noch ausstehenden Kandidaten aus Ungarn. Peter Kapern mit Einzelheiten.
Am Nachmittag kam grünes Licht von den Fachausschüssen des Europaparlaments. Oliver Varelyi, der ungarische Kommissarskandidat, kann sein Amt in der neuen EU-Kommission antreten. Damit hat das Europaparlament alle 27 Anwärter, die die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausgesucht hat, durchgewunken. Somit steht einem Amtsantritt der neuen EU-Kommission zum 1. Dezember nichts mehr im Wege. Vorausgesetzt, die gesamte EU-Kommission bekommt im Rahmen der Plenarsitzung des Europaparlaments in der kommenden Woche eine Mehrheit, womit nach dem heutigen Abschluss der Anhörungen der einzelnen Kommissarsanwärter allerdings zu rechnen ist. Dennoch legt die neue EU-Kommission einen Holperstart hin. Eigentlich hätte sie bereits am 1. November die Arbeit aufnehmen sollen, dann aber lehnte das Europaparlament 3 der ursprünglichen Kommissarskandidaten ab. Die Nachrücker aus Frankreich und Rumänien, Thierry Breton und Adina Valean, waren dann in der vergangenen Woche vom Europaparlament bestätigt worden. Ungarns Kommissarsanwärter Varelyi allerdings musste nachsitzen und zusätzliche Fragen der Abgeordneten über das Wochenende schriftlich beantworten. Ri soll für die Erweiterungs- und die Nachbarschaftspolitik der EU zuständig sein. Im Parlament hatte es Zweifel an seiner Eignung dafür gegeben, weil Ungarns Regierungschef Orbán, zu dessen engsten Gefolgsleuten Ri zählt, eine große Nähe zu den autokratisch regierenden Präsidenten Putin und Erdogan pflegt und zudem nach Ansicht der EU mit dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit auf Kriegsfuß steht. In seinen schriftlichen Antworten distanzierte sich Varigi dann von der Politik seines Ministerpräsidenten. Somit stehen die Zeichen nun auf einen Dienstbeginn am 1. Dezember. Allerdings wird die neue Kommission selbst dann noch nicht vollständig sein. Der britische Ministerpräsident Boris Johnson weigert sich nämlich, einen Kommissar vorzuschlagen, obwohl er sich genau dazu im jüngsten Beschluss über die Verschiebung des Brexits verpflichtet hatte. Die EU-Kommission hat deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen London eingeleitet und hofft nun, dass das Fehlen eines britischen Kommissars nicht die Legitimation der neuen EU-Kommission in ein rechtliches Zwielicht rückt.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. Obwohl Umweltschutz inzwischen ein Top-Thema für viele Deutsche ist, zumindest sagen sie es, in Sachen Verpackung sündigen wir kräftig. 2017 ist der Verbrauch von Verpackungen noch einmal gestiegen, ein Rekord sozusagen, aber ein negativer. Das Umweltbundesamt hat zusammengerechnet. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Den Mittagssnack in Styropor, den Kaffee im Wegwerfbecher, die Zahnpasta im Pappkarton. Verbraucher und Industrie teilen sich gemeinsam die Verantwortung für den riesigen Verpackungsmüllberg. Der jahrelange Wirtschaftsboom ist ein Grund, vielmehr noch spielen aber unsere modernen Lebensgewohnheiten eine wichtige Rolle.
Gerade bei den privaten Endverbrauchern sehen wir auch Trends wie den Trend zu kleineren Haushaltsgrößen, Einpersonenhaushalte, Seniorenhaushalte nehmen zu.
Sagt Gerhard Kotschig vom Umweltbundesamt, einer Unterbehörde des Bundesumweltministeriums. Heutzutage finde sich im gelben Sack oder der gelben Tonne viel mehr Verpackungsmüll von Lebensmitteln und Getränken als früher, fügt Kotschig hinzu. Besonders negativ wirkt sich auch der grassierende Onlinehandel mit seiner Menge an Karton und Plastik aus. Hinzu kommen unnötige Verpackungen, wie etwa die Handcreme in der Pappschachtel. Das größte Problem jedoch sind Plastik und andere Kunststoffe.
Zum Beispiel bei Lebensmitteln braucht man teilweise eine Barriereschicht darin. Und wenn da mehrere Kunststoffe miteinander zusammengefügt sind, dann können die manchmal nicht miteinander hochwertig recycelt werden. Manche Hersteller färben ihre Verpackungen schwarz mit Rußfarben. Und dann können die Sortieranlagen nicht mehr erkennen, aus was für einem Kunststoff das Produkt entsteht. Und solche Kunststoffe können dann auch nicht recycelt werden.
Erklärt der Verpackungsexperte vom Umweltbundesamt, das seinen Bericht für das Jahr 2017 heute vorgestellt hat. Neuere Zahlen liegen bislang nicht vor. Die Bundesregierung verweist unterdessen auf Gegenmaßnahmen, die man schon eingeleitet habe, etwa das Plastiktütenverbot oder auch höhere Gebühren für allzu aufwendige Verpackungen. In der Europäischen Union gilt zudem ab dem Jahr 2021 ein Verbot unter anderem für Plastikbesteck und Luftballonstäbe. Die Opposition in Berlin hält all das aber für nicht ausreichend.
Unser Wirtschaftssystem muss umgebaut werden zu einer wirklichen Kreislaufwirtschaft, wo Rohstoffe, wo Materialien, die eingesetzt werden, alle auch im Kreis zirkulieren müssen.
Das heißt, dass sie in Einzelteile wieder zerlegt und recycelt werden können. Das fordert Grünen-Parteichefin Annalena Baerbock.
Hier braucht der Markt vernünftige Regeln. Das betrifft dann am Ende alle Rohstoffe, sei es nun in Form von seltenen Erden innerhalb von Batterien oder auch Baustoffe und natürlich erst recht fossile Rohstoffe. Und deswegen unser Grundansatz mit einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, die basiert auf einer Kreislaufwirtschaft.
Bislang bleiben zwei Probleme jedoch ungelöst. Die Quote des angelieferten Mülls ist in den Recyclinganlagen zwar hoch, aber längst nicht alles kann wiederverwertet werden. Viele Materialien sind einfach zu schmutzig oder aus anderen Gründen nicht verwertbar. Müll von vornherein zu vermeiden, hält das Umweltbundesamt daher für die beste Strategie.
Barbara Schmidt-Matern berichtete aus Berlin. 23.54 Uhr ist es gleich. Dietmar Reiche ist zu mir ins Studio gekommen. Der Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau.
Die Bundesregierung will den Mobilfunkempfang in Deutschland verbessern. Dazu schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg. Eine staatliche Gesellschaft und mehr als 1 Milliarde Euro Fördergelder sollen dafür sorgen, dass die weißen Mobilfunkflecken verschwinden. Es geht um Sprach- und Datennetze mit schnellem G4-Standard. Später soll auf 5G aufgerüstet werden. Die Neue Osnabrücker Zeitung kritisiert, der Staat hat sich zu lange aus der Verantwortung gestohlen und auf die Mobilfunkanbieter verlassen. haben. Es war abzusehen, dass Telekom und Co. dort keine Funkmasten aufstellen, wo es sich für sie nicht lohnt. Eine Mitschuld an der Unterversorgung hat die Bevölkerung freilich selbst. Mobilfunk, ja bitte, aber doch keine Masten in meinem Vorgarten. Die Ludwigsburger Kreiszeitung betont, es gibt mehrere Möglichkeiten, auf diese Widerstände zu reagieren. Am wichtigsten Transparenz und Information. Alle Fakten gehören auf den Tisch, auch alle möglichen Varianten. Oft entpuppt sich zum Beispiel eine angeblich alternativlose Trasse als Gedankenfaulheit der Planer. Die Augsburger Allgemeine meint, ein mutiges Zeichen wäre gewesen, die Netzbetreiber, die über die Jahre am Mobilfunk prächtig verdient haben, an die ganz enge Leine zu nehmen. Doch dem ist nicht so. Die Zeche zahlt einmal mehr der Steuerzahler. In Deutschland verbrauchen die Bürger immer mehr Verpackungsmüll. Darauf geht die Emder Zeitung ein. Wenn immer weniger in Geschäften vor der eigenen Haustür eingekauft wird und der Online-Versand Hochkonjunktur feiert, dürfen wir uns über solche Entwicklungen nicht wundern. Die Zeitung Die Welt wirbt um den mündigen Konsumenten. Es ist nicht zu viel verlangt, mit Rucksäcken oder Korbtaschen zum Einkaufen zu gehen oder zu lernen, mit Einweggläsern und Frischhalteboxen anzurücken. Es klingt so nach Öko-Esoterik, aber es ist bürgerliche Sparsamkeit und der Wunsch, die Schöpfung zu erhalten. Dies wäre insbesondere für die verpackungsintensiven Single-Haushalte ein Durchbruch. Der Wiesbadener Kurier formuliert es kürzer. Die wirksamste Müllvermeidung ist der bewusste Einkauf, der auf Qualität statt Masse setzt. Das ist ohnehin langfristig gesehen oft billiger. Mit den Protesten im Iran befasst sich die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Was sich da im Iran abspielt, ist zum geringsten Teil eine Elendsrevolte. Es ist im Kern ein Aufstand gegen die herrschenden Eliten. Würden die Machthaber ihre Mittel nicht für Terrorfeldzüge von Jemen bis in den Libanon verwenden, wären sie keine korrupte Bande von Kleptokraten, müsste der Iran weniger darben. Der Berliner Tagesspiegel führt aus, Präsident Rouhani will mit der drastischen Anhebung der Benzinpreise 3 Monate vor der Parlamentswahl neue staatliche Hilfen für arme Familien finanzieren. Er hofft offenbar, dass er mit den Subventionen mehr Unterstützung gewinnt.
Die Presseschau von Dietmar Reiche. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk am 18. November 2019. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse. Kommen Sie noch gut durch die Nacht. Tschüss.